Hallo und herzlich willkommen zur 188. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias. Ja, Rückblick, die letzte Aufnahme ist es schon wieder nicht lange her. Ja, was war? Welttag des Buches war am 23. April. Das muss ich Ihnen natürlich erwähnen. Muss ich mich beim Blubberfrosch bedanken. Die hat mich daran erinnert, was daran liegt, dass sie ja auch, hat irgendwann mal angefangen, so welcher Tag des Jahres gerade ist. Jeder Tag hat ja mindestens noch eine besondere Bedeutung. Und wie gesagt, 23. April, Welttag des Buches. Ansonsten, ja, ist jetzt gerade so, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, mein Trauermonat. Naja, der endet aber traditionell mit dem 1. Mai, weil da ist Tag der offenen Tür im Kinderhospiz Sternbrücke. Ich hatte auch Begegnungswochenende, aber das sind alles, das ist nichts, was ich hier weiter ausbreiten möchte. Gut, stattdessen kommen wir zum Buch. Das Buch, ich habe jetzt hier zwar einen Titel, weil jede Folge braucht einen Titel, aber es geht um drei Bücher. Es ist nämlich die Geheimformel-Trilogie, habe ich sie genannt. Und es ist eine, ich sag mal, literarische Reise in meine Kindheit. Erscheinungsdatum konnte ich jetzt nicht auf den Tag festmachen. Die ersten beiden Bücher sind 1978 erschienen und das dritte Buch 1979. Ja, ich bin so alt. Ich weiß nicht, ob ich sie im Erscheinungsjahr gelesen habe. Ich glaube nicht. Da steht hier auf dem Buchrücken eher was von 9 bis 12 Jahre. Also habe ich sie vielleicht etwas später erst bekommen. Die Bücher hatte ich als Kind wirklich sozusagen in meinem Besitz. Ich habe ja ganz viel aus der Bücherhalle. Das ist die Hamburger Bezeichnung für die Leihbücherei der Stadt. War ja viel lesen, aber die drei Bücher, weiß ich, hatte ich wirklich als Kind im Regal stehen und habe sie deshalb auch mehrfach gelesen. Der Autor der drei Bücher ist Dimiter Inkiow. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Geboren am 10. Oktober 32 in Chaskovo in Bulgarien. Gestorben am 24. September 2006 in München. Und er war laut Wikipedia ein bulgarisch-deutscher Kinderbuchautor. Wenig überraschend. Ja. Ich habe mal geguckt, ob ich sonst noch irgendwelche Bücher von ihm kenne. Nö, sagt mir nichts. Also hat eine lange, lange Liste an Büchern. Ja, wie gesagt, Dimiter Inkiow. Gut, was haben wir dann noch? Illustration steht nur N. Grzewski, also wirklich GRZEWSGI. Ich habe dann rausgefunden, dass es wohl Norfried Grzewski ist. Mehr habe ich nicht rausgefunden. Von dem sind so Strichzeichnung? Stiftzeichnung? Ja, halt so mit dünnen Linien und Schraffuren und so. Und dann steht in jedem Buch noch drinne Textredaktion Susanne Bestmann. Ich habe nicht so richtig rausgefunden, was damit gemeint ist. Gibt den Begriff Textredaktion, aber nicht unbedingt, ich weiß nicht, ist das sowas wie eine Lektorin oder, naja, sie steht auch in jedem Buch drin. Erschienen sind die Bücher im Franz Schneider Verlag. Hat so ein ganz, also für mich ganz bekanntes Logo auf den Büchern steht, aber Schneiderbuch. Also ich habe im Wikipedia-Artikel so ein bisschen gelesen, es war so ein bisschen verwirrend, dass die diesen Begriff oder diese Marke Schneiderbuch angeblich erst viel später verwendet haben. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Egal. Aber aus der Wikipedia, der Franz Schneider Verlag war ein deutscher Verlag mit Schwerpunkt im Druck und Vertrieb von Kinderbüchern. Da sind wir wieder bei Kinderbüchern. Wenn man so ein bisschen die Geschichte des Unternehmens anguckt, das gibt es nämlich schon seit 1913. Dann haben die auch so das klassische dunkle Kapitel. Ja, während 33 bis 45 haben die nämlich so Bücher veröffentlicht wie Ulla, ein Hitlermädel und Kinder, was wisst ihr vom Führer? Also die sind dann auch da voll eingebaut worden in das System. Genau. Und danach hat die Witwe nach 46 ist der Gründer gestorben. Genau. Und da stand dann auch 2003 übernahm die Egmont Verlagsgesellschaft den Vertrieb und Verkauf und benannte die Marke in Schneiderbuch um. Und das ist halt Quatsch, weil auf diesen Büchern steht Schneiderbuch. Also es ergibt nicht so richtig Sinn. Und 2020 wurde Schneiderbuch an die britische Unternehmensgruppe HarperCollins verkauft. Und deshalb war ein deutscher Verlag. Gut, das war's zum Verlag. Mein Weg zum Buch, ja, wer die letzte Folge gehört hat, da habe ich das ja, glaube ich, angedeutet. Ich habe ja in der letzten Folge auch ein sehr altes Buch gelesen, von dem ich mir ja nicht sicher war, ob es jetzt ein Kinderbuch sein sollte oder nicht. Auf jeden Fall wurde am Ende des Buches auf andere Bücher hingewiesen, unter anderem auf diese drei Bücher. Und da hatte ich ja so, ach ja, stimmt, die hast du ja alle mal gelesen, diese Geheimformel 101, 102, 103. Gut, kommen wir jetzt zu den einzelnen Büchern. Wir fangen natürlich an mit Geheimformel 101, wobei die Bücher nicht aufeinander aufbauen. Also die kann man jedes für sich in beliebiger Reihenfolge lesen. Kein Buch bezieht sich auf ein anderes. Es gibt so einen zufälligen Bezug, aber auf den komme ich dann noch. Gut, das erste Buch heißt Geheimformel 101, Planet der kleinen Menschen. Und auf dem Cover ist es ein bisschen irreführend. Da sieht man jemanden so im typischen Arzt-Outfit, sitzt an einem Tisch, vor ihm so Reagenzglashalter und ein Mensch, der vielleicht 30 Zentimeter groß ist. Spoiler, so klein werden die Menschen in diesem Buch nicht. Es heißt ja Planet der kleinen Menschen. Also das Buch legt gleich gut los, ein bisschen makaber, wie ich finde. Ich lese mal vor, wirklich den Anfang, Überschrift, zwei Menschen schmelzen wie Eis. Zirkusdirektor Aristoteles Brunelli, bekannt als Brunelli, der größte Magier der Welt, wachte in bester Laune in seinem Wohnwagen auf und ging sich duschen. Eigentlich hatte er gar keinen Grund, bester Laune zu sein. Sein Zirkus war nämlich bis über beide Ohren verschuldet. Das Publikum blieb aus und einer seiner Elefanten starb schon vor Hunger. Erst letzte Woche dachte der größte Magier der Welt daran, aus dieser Welt zu verschwinden. Er wollte sich hoch in der Zirkuskuppel aufhängen, in Frack und Zylinder und einer Tafel um den Hals. Ich kann nicht bezahlen, das ist mein letzter Trick. Also das zum Thema makaber. Dann hatte er es sich aber anders überlegt. Er beschloss, seine Post nicht mehr zu öffnen. In den Briefen waren ja sowieso nur Mahnungen wegen unbezahlten Rechnungen. So würde er sich nicht mehr aufregen und konnte auf ein Wunder warten. Das wird nochmal wichtig mit den Briefen. Weil später dann, also ich will jetzt nicht die Story haarklein erzählen, ist es so, die ganze Zirkuscrew, alle Zirkusartisten, alle Zirkusmenschen werden plötzlich klein. Haben irgendwie, ja, schwitzen, haben Durchfall und merken, sie sind deutlich kleiner als am Vortag. Ich fasse mal kurz zusammen, wie gesagt, geht hier nicht um Spoilern. Auf den komme ich gleich, ein Mitglied der Zirkuscrew hat gegenüber einem Labor, was Menschen für ein Experiment suchte, den ganzen Zirkus als Versuchskaninchen angeboten. Im Rahmen dieses Experimentes sollten die Tabletten nehmen, die wollte er den dann irgendwie in Wein unterjubeln und dann haben alle viel zu viel getrunken, also viel zu viel von diesem Wirkstoff zu sich genommen und dadurch schrumpfen sie alle. Also das war geplant, also das Experiment war, die sollten schrumpfen, aber nicht so schnell und so extrem. Deswegen eskaliert das ein bisschen und sie müssen ins Krankenhaus oder in das Krankenhaus, was zu diesem Experiment gehört. Und das ruft dann die Polizei auf den Plan, weil, wie gesagt, da verschwindet von einem Tag auf den anderen eine gesamte Zirkuscrew. Und dann wird Kommissar Riecher, und das ist sozusagen der rote Faden, der sich durch alle drei Bücher zieht, es gibt immer Kommissar Riecher, weil irgendwie ist immer etwas, in Anführungszeichen, Kriminelles dabei. Also kommt Kommissar Riecher in diesem Fall, weil ein Zirkus verschwindet, spurlos. Und er durchsucht dann das Zirkusgelände und er durchsucht den Wagen des Zirkusdirektors und ist da mit, ich glaube, zwei Polizeibeamten und sieht da den Stapel ungeöffneter Briefe, liest den Brief Und da steht erstaunlicherweise drin, ja, danke, dass Sie die Rechnung bezahlt haben. Und das stutzen wir als Leser und auch der Kommissar Riecher, weil er hätte jetzt mit was, also er ging davon aus, dass das alles Rechnung und Mahnungen sind und dass das damit was zu tun hat, dass der Zirkus verschwunden ist. Und jetzt lese ich mal vor. Kommissar Riecher war so perplext, dass er sofort noch einen Brief öffnete. Er enthielt, zu seiner größten Überraschung, wieder die Bestätigung einer Firma, dass alle offenen Rechnungen des Zirkus Brünerli beglichen worden seien. Im dritten Brief lag eine Quittung über die Bezahlung einer Rechnung. Auch ein Kriminalkommissar kann manchmal einen Fehler machen, gab Riecher betreten zu. Das war aber ein großer Fehler, sagten plötzlich die beiden Polizisten wie aus der Pistole geschossen. Sie haben fremde Briefe geöffnet, Herr Riecher, was auch die Polizei nicht darf ohne gerichtliche Erlaubnis. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl und nichts weiter. Sie haben das Briefgeheimnis verletzt oder haben Sie vielleicht eine gerichtliche Erlaubnis, diese Briefe zu öffnen? Nein, dann müssen wir Sie leider festnehmen, Herr Riecher, und Anzeige gegen Sie erstatten. Das fand ich echt eine coole Idee, dass dieser Kommissar, ist natürlich, kann man sagen, unrealistisch, aber egal. Und dass dann die Polizisten, die, sag ich mal, normalen Polizisten den Kommissar festnehmen, weil er die Briefe geöffnet hat. Naja, aber damit ist das Thema Briefe noch nicht vorbei. Ja, also wie gesagt, die Zirkuscrew kommt im Krankenhaus dann wieder zu sich, haben, glaube ich, mehrere Tage durchgeschlafen und sind deutlich kleiner als vorher. Ich weiß gar nicht mehr so Meter. Also sie werden für irgendwie, warte mal, für wie alte Kinder werden sie gehalten? Für 4-jährige Kinder werden sie gehalten. Also stellt euch so einen Menschen vor, in der Größe eines 4-jährigen Kindes. Und wie gesagt, außer dem einen, achso, jetzt wollte ich zu dem Punkt kommen. Das Mitglied der Zirkus-Crew, das das alles in die Wege geleitet hat, ist der Zwerg. Also das ist, finde ich, immer etwas irritierend. Ja, es wird halt auch von denen dann immer von Zwergen gesprochen. Das irgendwie, ich weiß nicht, mich irritierte das. Aber der hat natürlich das Mittel nicht genommen, weil er war ja schon klein. Und jetzt sind alle klein oder groß. Alle sind so groß wie er. Also er ist dann nichts Besonderes mehr. Aber er war derjenige, der das eben mit dem Professor, wie auch immer der hieß, ich glaube Professor Goldmann, das ist der Erfinder der Geheimformel 101. Naja, und die anderen wissen ja nichts davon, wie ihnen geschieht, und das wird ihnen dann erklärt, unter anderem mit Hilfe einer Broschüre. Und da lese ich mal ein bisschen vor, weil das ist, finde ich, für ein Kinderbuch, für 9- bis 12-Jährige schon wirklich nicht unanspruchsvoll ist das Wort, was mir einfällt. Ich lese vor. Die Welt nähert sich mit großer Geschwindigkeit einer nicht wiedergutzumachenden Katastrophe. Es handelt sich um eine größere Katastrophe als den Atomkrieg, denn die Explosion, die zurzeit stattfindet, ist größer und gefährlicher als die einer Atomexplosion. Es handelt sich um die Bevölkerungsexplosion. 4 Milliarden Menschen leben auf der Erde. Zur Erinnerung, wir sind 1978. Die Menschheit vermehrt sich mit einer Geschwindigkeit, die uns sehr bald vor unüberwindliche Probleme stellen wird. Die Bevölkerung in Asien und Afrika hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt und dieser Trend geht weiter. Krankheiten wie Cholera und Typhus, die in früheren Jahrhunderten eine regulierende Rolle gespielt haben, sind praktisch ausgerottet. Penicillin und Antibiotika haben Krankheiten, diese von der Natur geschaffenen Regulatoren für das Bevölkerungswachstum, interessante Sichtweise, nahezu ausgeschaltet. Sie haben es sicher schon in der Zeitung gelesen. Im Jahr 2000 werden auf der Erde mehr als 6 Milliarden Menschen leben. Im Jahr 2050 werden es mehr als 100 Milliarden sein. Und das fand ich ganz spannend, dass da eben 9- bis 12-Jährige mit dieser Thematik Bevölkerungsexplosion, die heute so ein bisschen an Bedeutung, glaube ich, verloren hat. Also es rückt so gegen mit Klimakatastrophe und den anderen Geschichten so ein bisschen in den Hintergrund. Es gibt auch so Projektionen, dass gesagt wird, naja, das wird irgendwann, das wird sich wahrscheinlich an so einen Maximalwert mal annähern, aber es wird nicht endlos ansteigen. Naja, aber wie gesagt, 1978. Naja, und es geht halt darum, dass dieser Professor Goldmann eben dieses Mittel entwickelt hat, was Menschen kleiner machen kann. Und da lese ich nochmal vor. Seit ich, also Professor Goldmann, seit ich klein geworden bin, brauche ich nach meinen Berechnungen nur ein Viertel der Nahrungsmenge, die ich früher brauchte. Mein Haus ist mir jetzt viel zu groß. Ich könnte mit wesentlich weniger Wohnraum auskommen. Verstehen Sie mich jetzt? Wir können die Erde nicht größer machen. Wir können auch nicht die Menschen auf andere Planeten umsiedeln. Das ist eine Illusion, die nur in den Köpfen derjenigen herumspukt, die sich nie richtig mit Astronomie beschäftigen oder sie nicht richtig verstanden haben. Sonst müssten sie, ja, wie gesagt, dann sagt er, dass das unmöglich ist und dann sagt er halt, ja, die Lösung ist, wir machen einfach die Menschen kleiner. Kleinere Menschen brauchen weniger Ressourcen. Geht dann noch ein bisschen weiter und wie gesagt, dieser Zirkus hat eben, naja, unfreiwillig an seinem Experiment teilgenommen. Es gibt hier dann nochmal, wird das ein bisschen in Zahlen gefasst. Ja, da redet der Doktor, achso, er ist nicht, doch, er ist Professor, Doktor, Doktor, Doktor. Wissen Sie, Herr Brunelli, fuhr Dr. Goldmann fort, für mich als Wissenschaftler ist es wichtig, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie ihre gesamte Körpergröße gar nicht brauchen. Wir müssen in Zukunft in unserem täglichen Leben in allen Dingen sparsamer werden. Die Ölreserven drohen jetzt schon knapp zu werden und mit dem Trinkwasser wird es uns in nicht allzu ferner Zeit ähnlicher gehen. So viel zum Vorausschauen. Die Energiekrise steht heute schon vor der Tür. Ein Mensch, der 1,80 Meter groß ist und 90 Kilo wiegt, verbraucht das Drei- und Vierfache von dem, was wir in unserer Größe verbrauchen. Der Geist des Menschen ist wichtig, nicht seine körperliche Größe. Ja, in dem Buch geht es dann halt darum, dass die Polizei weiter den Zirkus sucht. Immer ein der Herr Riecher wittert halt überall ein Verbrechen, was gar nicht so vorlag. Der Kommissar stürmt dann irgendwann das Krankenhaus, weil er meint, dass da, was weiß ich, die ganzen, dass das Krankenhaus irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat, aber im Sinne von, dass sie alle tot sind. Er geht dann in den Keller, weil es da ein Missverständnis gibt. Im Keller überrascht ihn dann ein Fotoreporter, der ganz freimütig zugibt, dass er durch ein Kellerfenster da eingebrochen ist, wo ich denke, okay, könnte man gleich festnehmen. Naja, und durch diese ganze Polizeigeschichte, die sich dann ja, wie gesagt, als Irrtum entpuppt, da ist ja niemand entführt und niemand umgebracht worden, wird dieser Dr. Goldmann dann berühmt. Ne? Und das ist ja schon in seinem Interesse, weil er hat ja diese Vision, wir müssen am besten die gesamte Weltbevölkerung kleiner machen und damit könnten wir die Ressourcenprobleme lösen. Tja, und genau, Dr. Goldmann hat recht, schrieben viele Zeitungen. Endlich eine originelle, ja revolutionelle Idee, die neue Wege der Menschenentwicklung aufzeigt. Was ist wichtiger, Körpergröße oder Geist? Ne, und dann geht es darum, dass die Kinder immer größer werden und die japanische Regierung sagt, hat Interesse, weil nicht als überbevölkertes Inselland waren die Japaner von der Idee fasziniert. Die Inder haben ihn gebeten, haben ihn eingeladen. Ne, und alle waren im ersten Moment begeistert und steht hier, plötzlich schlug die Stimmung um und weil der, so die, dann hat ein Journalist die These aufgestellt, werden die armen Länder der Welt Länder von Zwergen. Da ist wieder dieser Begriff Zwerg, an den ich mich stoße. Weil die natürlich die größten Probleme haben, ging man davon aus, dass die als erstes, und dann haben die gesagt, na toll, wir haben es eh schon so scheiße und jetzt sollen wir auch noch sozusagen die Ersten sein, die sich kleiner machen. Und ja, alle waren plötzlich gar nicht mehr so angetan von der Idee. Interessant ist auch hier der Aspekt, auch die Militärs melden sich zu Wort. Sie waren sich aber nicht einig, ob die Zwergsoldaten ein Nachteil oder ein Vorteil im Krieg sein könnten. Einerseits sind Zwergsoldaten kleinere Zielscheiben. Andererseits, mit ihren kürzeren Beinen, sind sie nicht mehr so beweglich. Einerseits können sie zu Tausenden in normalen Flugzeugen transportiert werden. Andererseits können sie nie schwere Gewehre tragen. Also, ja, es wird sozusagen klar, dass diese Idee doch so ein, zwei Haken hat. Ja, als die Stimmung dann so gekippt ist, ist der Dr. Goldman schwer geknickt, weil ne, ihm klar wird, sozusagen die Welt ist noch nicht reif für seine Vision. Und dann kommt wieder der Zirkuszwerg, ich nenne den Zirkuszwerg, weil das ja schon vorher sein Job war. Der hat wieder eine Idee. Und zwar schaltet er eine Anzeige und dann ja, kommt der Zirkusdirektor mit seinem Zirkusbus mit lauter jungen Menschen, Jugendlichen, die alle überdurchschnittlich groß sind. Und die sagen, ja, wir möchten kleiner werden. Wir möchten nicht so klein werden, wie du dir das in deiner Vision vorstellst. Aber vielleicht könntest du ja deine Rezeptur so anpassen oder so dosieren, dass wir normal groß werden. Ne? Also hier wird als Beispiel gesagt, ein Mädchen, 1,98 Meter groß, beugte sich über den winzigen Dr. Goldman im Krankenbett. Herr Doktor, können Sie mir wirklich helfen? Ich habe viel von Ihnen gelesen, aber dort stand nur, dass Sie Menschen in Zwerge verwandeln können. Ich möchte keine Zwergin sein, aber so groß wie ich bin, möchte ich auch nicht bleiben. Können Sie mich nicht kleiner machen? Tja, ich sag mal, heute gibt es, glaube ich, sogar schon Methoden. Also ich sag mal, meine Kinder sind so größentechnisch normal groß. Also nur ich kenne eben hier auf dem, also noch Nachbarn von uns. Und so, ja, da sind die Eltern schon sehr groß, beziehungsweise der Vater, würde ich sagen, ist normal groß. Die Mutter ist überdurchschnittlich groß. Ist ja immer noch so im Durchschnitt, dass Frauen kleiner sind. Und die haben eine Tochter und einen Sohn und die sind schon, was weiß ich, jemand anders hat mir erzählt, sein Sohn ist jetzt, also da ist der Vater 1,90 plus und sein Sohn ist mit, warte mal, 12, 14, 12 ist der schon 1,80. Und da muss man natürlich wirklich überleben, kann diese Körpergröße irgendwann wirklich schon zur Last werden, ne? Und dafür wäre diese Geheimformel vielleicht die Lösung. Naja, es gibt dann irgendwo noch hier eine Milchmädchenrechnung. Genau, Dr. Goldman ist wieder in einem, ne, unterwegs in einem Flieger. Ne, beim Rückflug saß er verbittert in seinem für ihn riesigen Erste-Klasse-Sessel in einem Jumbo-Jet und dachte, wenn die Menschen kleiner werden, dann könnten in dieser Maschine 2.000 bis 3.000 Menschen befördert werden. Nicht nur 460. Traurig hing er seinen Gedanken nach. Wenn er die Menschen noch kleiner machte, nämlich statt 1 Meter nur 50 Zentimeter klein, dann böte dieser Jumbojet Platz für 8.000 bis 10.000 Personen. Das würde zu einer unglaublichen Verbilligung aller Flüge führen. Überhaupt. Eine Verkleinerung der Menschen hätte auch eine riesige Verbesserung der Lebensstandards zur Folge. Eine Flasche Wein würde für 10 Leute reichen, eine Flasche Marmelade für 20 Kinder. Und da finde ich es ein Denkfehler, weil er denkt immer noch in den Dimensionen, also er denkt die Menschen in klein, aber alles andere bleibt groß. Nur wenn man jetzt wirklich sagen würde, Schnips, die gesamte Menschheit ist nur noch, machen wir es einfach halb so groß. Wie sollen solche Menschen, die so groß sind, wie sie dann wären, so große Objekte herstellen? Ne? Also es würde ja keinen Sinn ergeben, eine Flasche Wein herzustellen, die so riesen. Ja, es gibt diese riesengroßen Flaschen für Wein oder Champagner, aber man würde ja anfangen, man würde wahrscheinlich Wein in Flaschen verkaufen, die jetzt Bierflaschengröße ist, weil es proportional die gleiche Menge wäre. Also wie gesagt, das ist, finde ich, so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Jetzt könnt ihr sagen, das ist ein Kinderbuch. Was machst du dir für Gedanken? Aber ich fand es halt mal interessant, was dieses Buch alles so für Gedanken auf den Weg bringt, aber dann manchmal so nicht ganz zu Ende. Zum Schluss kommt dann noch eine Pointe bezüglich der Briefe. Und zwar, der Kommissar besucht nochmal den Zirkusdirektor in seinem Zirkuswagen da und erzählt ihm nochmal die Geschichte, ja, ich habe ihre Briefe geöffnet, das macht mir noch Ärger. Und dann lacht sich der Direktor schlapp und sagt, gucken Sie mal da an die Wand, da hängt ein Schild, lesen Sie das mal. Und dann steht auf dem Schild, ich lese meine Post ungern, weil ich unbezahlte Rechnung fürchte. Wenn jemand einen meiner Briefe öffnen will, dann darf er das tun. Aber unter einer Bedingung. Wenn eine Rechnung dabei ist, dann muss er sie bezahlen. Ich weiß nicht, ob das juristisch okay ist, aber von der Idee her fand ich super. Gut, nächstes Buch. Geheimformel 102. Club der Unsterblichen. Wie gesagt, wieder dabei ist Kommissar Riecher. Mit dem fängt die Story diesmal ab, weil bei dem platzt ein, ja, älterer, kahlköpfiger Mann ins Büro und will verhaftet werden. Und ist alles sehr verwirrend. Und dann sagt hier Kommissar Riecher, jetzt verstehe ich, Sie möchten verhaftet werden, um so Ihren Verfolgern zu entgehen. Sie möchten sozusagen, dass ich Sie in Schutzhaft nehme. Der kahlköpfige Mann nickte erleichtert. So ist es, Herr Kommissar. Schutzhaft, das ist das richtige Wort. Kommissar Riecher kratzte sich am Kopf. Es juckte ihn an der bewussten Stelle am Kopf so stark wie nie zuvor. Also muss ich erzählen, das ist eine Stelle, die juckt ihm in diesem Buch immer dann, wenn irgendwas Komisches passiert. Warum eigentlich? Kommissar Riecher fühlte, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmte. Aber was? Er fragte kühl, warum verfolgt man sie? Der Kahlköpfige sah sich um wie eine aufgeregte Maus, die Gefahr wittert. Wegen meines Geheimnisses. Was ist das für ein Geheimnis? Geheimformel 102. Geheimformel 102? Was bedeutet das? Und jetzt kürze ich ab. Er sagt dann, Herr Kommissar, ich bin 433 Jahre alt. Naja, und darum geht's dann. Also es ist hier nicht so, dass, was weiß ich, ein Forscher hat was entwickelt, ein Medikament, ein Wirkstoff, gibt den jemanden und der ändert sich dadurch. Hier ist es so, der sagt halt, ich bin 433, das kann man ihm glauben oder nicht. Dann gibt es tatsächlich noch einen Mord, der auch irgendwie mit diesem Kahlköpfigen in Verbindung steht. Dann, ja, und es so, wie es im ersten Buch darum geht, welche Konsequenzen hätte es denn, wenn im ersten Buch alle Menschen wären klein. Hier in diesem Buch die Idee, alle Menschen wären unsterblich oder nur mal so könnten 1000 Jahre leben. Und da sagt hier einer, 1000 Jahre leben, wäre das nicht herrlich? Nach 40 Jahren gehst du in Pension und dann hast du noch 960 Jahre, in denen du nicht zu arbeiten brauchst. Dann werden wir von deiner Pension leben. Meinst du, der Staat wird mir 960 Jahre lang meine Pension bezahlen? Das muss er ja. Es gibt kein Gesetz, in dem steht, dass eine Pension nur 100 Jahre bezahlt wird. Sie müssen dir deine Rente bezahlen, bis du stirbst und wenn es 1000 Jahre dauert. Korinthenkackerei ist natürlich Quatsch, hier Pension und Rente durcheinander zu werfen. Das ist ein Polizist, der kriegt eine Pension, Punkt, und keine Rente. Ach, ich nun wieder. Ja, das sind so die ersten Gedanken, welche Konsequenzen das hätten. Dann tauchen noch irgendwelche dubiosen Typen auf. Der 433-Jährige kann nur durch Ansage, durchs Telefon jemanden hypnotisieren, was auch eine spannende These ist. Tja, das ist... Also dieses Buch ist irgendwie anders als die anderen beiden, weil es gibt nicht, gut, es gibt diesen Mord, kommen wir später nochmal zu, Es gibt diesen 433-Jährigen, der sich erst verfolgt fühlt, dann aber mit seinen Verfolgern plötzlich gut Freund wieder ist. Die Leute, mit denen er zu tun hat, vor denen er angeblich zuerst geflüchtet ist, das sind so klischeehafte reiche Araber, so ein Scheich und sein Bruder mit Goldzähnen und Goldring an den Händen. Schön sind so alte Worte, die vorkommen. Zwangsjacke, Nervenheilanstalt, weil er natürlich für verrückt gehalten wird, zum Glück nicht Irrenanstalt. Und ja, es gibt dann eine interessante Aussage so mittendrin, so. Wir wissen heute immer noch nicht, auf welche Art und Weise die alten Ägypter die riesigen Steine für ihre Pyramiden aufeinander getürmt haben. Ich will sagen, wir sind heute sicher viel klüger als die Menschen, die ein paar Jahrhunderte vor uns gelebt haben, aber so dumm waren sie auch wieder nicht. Das fand ich ganz gut, weil manchmal so rückblickend gesagt wird, ja, die Leute damals, die waren ja viel simpler und schlichter gestrickt. Ist vielleicht nicht so pauschal so richtig. Dann, wie gesagt, dieser Mord, also Herr Riecher ist ja, Kommissar Riecher ist ja da, weil dieser 433-Jährige bittet, nehmen Sie mich in Schutzhaft, dann kommen halt so Pfleger, also so irgendwann mal Menschen, die sich als Pfleger ausgeben und sacken ihn ein, stellt sich später raus, waren gar keine Pfleger, einer davon ist später tot, sieht erst aus wie Mord, dann sagt man aber, nee, der ist einfach besoffen gefallen und mit dem Kopf auf den Stein geknallt, das war kein Mord und deswegen steht dann hier, also der war eigentlich Chauffeur, der hatte sich ja nur als Mitarbeiter ausgegeben, als Pfleger. Und jetzt kommt hier ein spannender Satz. Der Mord an dem Chauffeur war kein Mord. So weit, so gut. Außerdem war der Mann auch kein Deutscher und die ganze Sache ging eigentlich die Polizei überhaupt nichts mehr an. What? Nach dem Motto, wenn ein Nicht-Deutscher auf deutschem Boden zu Tode kommt, dann geht das die Polizei nichts an. Also, komische Ansicht. Ja gut, ja, die Story ist alles ein bisschen wirr. Dann wurden sie hier, gut, dass niemand, achso, habe ich hier genannt, Foreshadowing. Den Doktor zu entführen, ist der Plan von jemandem, wäre auch keine Lösung. Wachtmeister Peters wurde rot, als er sich bei diesem Gedanken ertappte. Gut, dass niemand fremde Gedanken lesen konnte, dann wäre das Leben ja unerträglich. Merken. Diesen Satz merken. Gut, jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier jetzt noch was übersehen? Nein, das war das, das habe ich vorgelesen. Dann kommt irgendwann jemand mit einem anderen Gedanken. Es sind wieder so, Leute machen sich Gedanken, was wäre, wenn alle werden 1000 Jahre alt. Es ist ja erwiesen, dass lange Strafen die Kriminellen bisher nicht abgeschreckt haben. Andererseits, wenn man 1000 Jahre lebt, sind 10 und 20 Jahre Gefängnisstrafe nicht viel. Der Vergleich zum Leben geht verloren. Da müsste man wahrscheinlich die ganzen Gesetze anpassen. Müsste man vielleicht sagen, okay, früher haben wir jemanden 10 Jahre verknackt. Wir gehen von einer Lebenserwartung X aus und dann müssen wir halt die Länge der Strafe entsprechend anpassen, damit sie gleich hart bleibt. Komisch. Dann wird ein Hotel 4 Jahreszeiten erwähnt, wo ich natürlich sofort in Hamburg bin, weil da gibt es ein Hotel 4 Jahreszeiten. Und dann wird wieder bei einem Treffen so äußern verschiedene Leute wieder ihre Gedanken zu diesem Thema. Menschen werden 1000 Jahre alt. Und das sind jetzt hier die Gedanken von Herrn Riecher. Der war das auch mit den Gefängnisstrafen. Meiner Meinung nach wird sich auch im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr eine ganze Menge verändern. Sie wissen alle, dass Verkehrsunfälle heute die drittgrößte Todesursache in Industrieländern ist. Jedes Jahr sterben auf den Straßen der Bundesrepublik 15.000 bis 20.000 Menschen. Das ist die Bevölkerung einer Kleinstadt. Das Lebenselixier wird das 1000-jährige Leben sichern, aber nur für denjenigen, der nicht in einem tödlichen Verkehrsunfall verwickelt wird. Ich kann mir darum vorstellen, dass viele Menschen aus Angst vor Unfällen nicht mehr auf die Straße gehen werden. Das wird zu einer Veränderung des menschlichen Verhaltens führen, das unübersehbare Folgen haben wird. Eltern werden ununterbrochen hinter ihren Kindern herlaufen, damit diesen ja nichts zustößt. Die Menschen werden träge und passiv. Sie werden jedes Risiko versäumen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Ruf nach einer schweren Bestrafung aller Verkehrssünder laut wird. Und noch etwas, stellen Sie sich vor, Sie müssten nach einem Verkehrsunfall noch 900 Jahre gelähmt in einer Klinik oder im Rollstuhl leben. Alle sahen sich entsetzt an. Das Straßenbild wird von vielen behinderten Menschen geprägt sein. Überall werden wir alte und erwachsene Menschen sehen. Und Kinder, meine Herren, Kinder werden leider eine Seltenheit sein. Also wie gesagt, dieser Autor hat sich wirklich Gedanken gemacht über seine Vision, die ja hier andere für ihn quasi umsetzen. Ja, was habe ich hier hinten noch? Ja, es, wie gesagt, ist hier vieles so ein bisschen Philosophisches dabei. Es geht dann eben, der Kommissar unterhält sich mit dem 433-Jährigen, der ja sagt, er hat diese Geheimformel. Und genau, Sie meinen, dass die Menschen in den letzten Jahrhunderten klüger, aber nicht besser geworden sind, fragte der Kommissar. Sie sind nicht klüger und auch nicht besser geworden, bestätigte Dr. Basani. Ich verstehe Sie nicht ganz. Klüger sind die Menschen nicht geworden. Wir haben durch die Jahrhunderte viel Neues dazugelernt, das ist aber nicht Klugheit. Heute weiß ein 10-jähriges Kind als ein Erwachsener, mehr als ein Erwachsener vor 400 Jahren. Ich muss hier einen Unterschied zwischen Wissen und Klugheit machen. So? Wenn wir klüger geworden wären, dann würden wir keine Milliarden mehr für Rüstung ausgeben. Kurz, ne, 78. Und was die anderen menschlichen Eigenschaften wie Eitelkeit, Machtstreben, Habsucht, Geiz und vieles andere mehr betrifft, so sind sie heute noch ganz genauso stark wie in meiner Jugendzeit. Der Mensch konnte sich nicht davon befreien. Wie gesagt, ich finde es ziemlich philosophisch für ein Kinderbuch. Also nicht, man muss ja nicht unbedingt der Meinung sein, bin ich vielleicht auch nicht ganz, aber ich finde es, wie gesagt, inhaltlich sehr interessant. Gut, am Ende des Buches stellt sich raus oder eröffnet sich die Möglichkeit, dass das alles nur ein Riesenscam war, würde man heute sagen. Also ein Betrug, weil es wurde dann auch Geld von dem 433-Jährigen eingesammelt, so ne, von reichen Leuten, denen er versprochen hat, er lässt sie älter werden. Und dann ist er plötzlich weg. Zusammen mit diesem Pseudo-Scheich, Pseudo-Araber, alle sind sie plötzlich weg. Naja, es gibt dann noch, ach nee, und, ach so, Herr, der Kommissar Riecher und der Wachtmeister Peters und so, sogar dessen Frau, die waren alle zu diesem Treffen eingeladen. Die haben auch einen Schluck, ein Getränk mit dieser Geheimformel 102 bekommen. Das sagt der 433-Jährige, ich glaube Dr. Basani war sein Name, der sagt, ja, das verlängert ihr Leben so um 30 Jahre, diese kleine Dosis. Und der letzte Satz hier ist sehr schön. Ob er und das Ehepaar Peters 30 Jahre länger als normal lebten, ist noch nicht bekannt. Denn diese wahre Geschichte passierte erst letztes Jahr. Und das erinnerte mich doch sehr an Indiana Jones 3, die Suche nach dem Heiligen Gral, weil in dem Film trinkt ja Indiana Jones aus dem Heiligen Gral und sein Vater auch. Sein Vater wird dadurch ja auch geheilt von der Schussverletzung. Aber es soll ja angeblich auch lebensverlängernde Wirkung haben. Und ich sag mal so, wenn es danach geht, können sie noch 100 Jahre oder noch einige Jahre Indiana Jones Filme machen, weil Indiana Jones müsste ja demnach überdurchschnittlich lange leben. Gut, kommen wir zum dritten Buch. Und ich merke, die Folge wird deutlich länger, als ich dachte. Aber es sind ja auch drei Bücher. Das dritte Buch heißt Geheimformel 103. Das Geheimnis der Gedankenleser. Und ich hatte gerade in dem zweiten Buch vorgelesen, wie einer sagte, zum Glück kann keiner meine Gedanken lesen. Oder doch? Das wäre ja ganz schlimm. Und siehe da, im dritten Buch geht's genau darum. Das dritte Buch ist eigentlich wieder mehr wie das erste. Ein Mensch bekommt ein Mittelchen und das verändert ihn. In diesem Fall, ja, geht's erstmal wieder ein bisschen makaber los. Es geht irgendwie mit einem Autorennen los. Und ja, es gibt einen Doktorat, der ist irgendwie Chef der der Sohn des Gründers und Alleininhaber der Beta Motor Autowerke, und der nimmt halt mit einem Team an einem Autorennen teil. Es ist nicht so klar, was, vielleicht Formel 1 oder so. Naja, und seine zwei Fahrer werden vorher von so Psychologen halb hypnotisiert, ne, dass sie das Rennen gewinnen werden. Und jetzt sagt er hier, das ist der sichere Weg zum Erfolg, flüsterte Dr. Rath seiner Sekretärin zu. Psychologie, verstehen Sie? Die Rennfahrer werden hypnotisiert, um zu gewinnen. Wirklich? Wunderte sich die Sekretärin. Es war meine Idee. Nach 30 Jahren Misserfolg der Beta Motor Autowerke im Rennsport war es höchste Zeit, dass endlich einmal etwas unternommen wurde. Ein Preis in diesem Autorennen wäre das schönste Geschenk zum Geburtstag meines Vaters. Er wird ja nächste Woche 80. Der alte Herr würde vor Freude sterben, meinte die Sekretärin. Dr. Rath nickte hoffnungsvoll. Er war der Alleinerbe. Also, dieser Satz in so einem Kinderbuch. Er nickte hoffnungsvoll. Naja, die Pointe ist, dass hier erzählt wird, dass alle Fahrer von Psychologen entsprechend bearbeitet werden. Ja, dann ist davon die Rede, ja, das ist der große Preis von Monaco und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 350 km/h. No way. Erstens. Also es gab glaube ich mal eine Zeit, wo Formel 1 Autos über 300 geschafft haben. Heute durch die Regulierung schaffen sie, glaube ich, keine, oder schaffen sie noch 300? Aber wenn, dann nicht auf der Monaco-Strecke. Aber egal. Korinthenkacker, ich weiß. Ja, dann gibt's einen Unfall. Ein Fahrer aus dem Team von Dr. Rath verunfallt und landet auf dem OP-Tisch. Und dann steht hier, Bob Rauch, der Mann mit der dicken Schädeldecke, lag während dieses Gesprächs wie leblos auf dem Operationstisch. Sein Kopf war glatt rasiert und Professor Scapinelli begutachtete die Schädelverletzung. Also der operiert ihn. Witzigerweise ist 5 Seiten später eine Abbildung, wo Bob Rauch im Krankenbett sitzt, mit einer Matte auf dem Kopf, wo ich denke, also lieber Illustrator, hast du das Buch nicht gelesen? Sagte ich gerade was von allein? Also, mir fällt halt sowas auf und mich macht sowas buschelig. Naja, wie gesagt, dieser Bob Rauch, schwerer Unfall, Schädeltrauma, operiert, ungewöhnlich starke Schädeldecke. Und der Professor, der ihn operiert, sagt, oh, das sieht schlecht aus, der droht mir hier zu sterben. Ich habe da mal so einen Gehirnstimulator entwickelt, der bei Mäusen dazu führte, dass die irgendwie, nachdem sie das bekommen haben, Katzen ausgetrickst haben. Gebe ich dem einfach mal, dass das medizinisch, ethisch alles komplett vergessen wäre. Aber er gibt ihnen halt diese Geheimformel 103 und siehe da, nicht nur, dass Bob Rauch plötzlich wieder Haare hat, Entschuldigung, das ist natürlich Quatsch, nein, er wacht auf aus dem Koma, ist kerngesund und, ihr könnt es euch denken, er kann Gedanken lesen. Somit haben wir, wie gesagt, wieder Geheimformel, Mittelchen, jemand kriegt es, verändert sich. Beim zweiten Buch wissen wir ja gar nicht, ob es wirklich eine Geheimformel oder was gab. Ich habe mir hier irgendwie keine Notizen gemacht, also keine Lesezeichen. Die Story geht dann halt darum, dass das bekannt wird, dann kommen irgendwelche Gangster entführen. Eigentlich wollen sie den Assistenten des Professors dazu zwingen, ihm das Mittel zu geben. Dann glauben sie ihm nicht, dass es das richtige Mittel ist, dass er sie nicht austricksen will, zwingen ihn, sich das Mittel selber zu geben. Leider war nur noch so wenig in der Flasche, dass die dann leer ist. Deswegen entführen sie dann den Assistenten, der dann tatsächlich auch Gedanken lesen kann, weil man weiß nicht 100%, ob das auch mit dieser Kopfverletzung zusammenhängt. Ja, und dann haben ihn halt diese drei Gentleman-Gangster, haben halt den Assistenten in ihrer Gewalt. Er kann dann auch nicht vor ihnen verheimlichen, dass er Gedanken lesen kann. Und dann kommt es hier zu einer bedrohlichen Situation. Dr. Baum fühlte, das ist der Assistent, wie die Angst in ihm hochkroch. Damit hatte er nicht gerechnet. Es wurde gefährlich, denn seine Entführer hatten ebenfalls Angst. Und das wusste er als Arzt ganz genau. Menschen, die Angst haben, sind unberechenbar. Er musste sie unbedingt beruhigen. Das fand ich auch sehr, sehr treffend. Ja, dann schafft er es aber irgendwie, denen zu entkommen. Dann gibt's hier noch ein Geheimagententreffen. Also Geheimagenten aus aller Welt treffen sich irgendwie auf so einer Almhütte, tragen dann dem Ort entsprechend alle Förster-Outfits, weil irgendwie haben verschiedenste Geheimorganisationen Teile, also eines Schriftstücks, das die Formel definiert. Und die sagen eben, naja, also wenn irgendeines unserer Auftragsländer es schafft, diese Geheimformel herzustellen, dann wäre das ja ein Riesenvorteil, also was so Geheimdiensttätigkeit angeht. Und deswegen beschließen sie alle, jeder behält sein Bruchstück für sich, damit keiner in den Besitz kommt dieser Geheimformel. Irgendwann merkt dann Bob Rauch, der Rennfahrer, dass die Fähigkeit bei ihm schwindet, was er auch ganz schön empfindet, weil es ist nervig. Er sagt, er fühlt sich wie so ein Radio, das ständig auf Empfang ist und 1000 Sender gleichzeitig empfängt. Ja, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man Gedanken liest, so wie man Geräusche hört und du bist in einem Raum voller Menschen, hörst alle Menschen durcheinander reden, aber die sind gar nicht mit dir in einem Raum. Die sind, was weiß ich, wie weit weg. Naja, und dann kommt noch ein interessanter Aspekt, der Dr. Baum, der Assistent, der kann noch Gedanken lesen. Und dann kriegt er irgendwie eine Anzeige von einem Rechtsanwalt, so wegen Verletzung der Privatsphäre. Also ich habe es so ein bisschen genannt DSGVO-Anzeige, nach dem Motto, sie haben ja Daten über mich, die sie gar nicht haben dürfen. Und also sagt der Dr. Baum, na, ich kenne den nicht, ich kann nur die Gedanken empfangen und lesen von Menschen, die ich kenne. Nun legt dann dieser Rechtsanwalt es darauf an, dass er ihn kennenlernt. Lese ich mal vor. In diesem Moment bahnte sich ein älterer Herr seinen Weg durch die schreienden Journalisten, die so um Dr. Baum rum sind. So, hüstelte er und blieb vor Dr. Baum stehen. Sie sagten gerade, Sie können die Gedanken eines Menschen nur lesen, wenn Sie ihn persönlich kennengelernt haben und wenn er vor Ihnen gestanden hat. So wie ich jetzt? Stimmt. Dr. Baum nickte und wurde rot im Gesicht. Sie sind doch dieser Rechtsanwalt Winkel, dieser Winkeladvokat. Dr. Baum platzte fast vor Wut. Ja, der bin ich, erwiderte der ältere Herr. Sie haben mich jetzt kennengelernt. Verzeugen, das können Sie nicht leugnen. Ich fühle mich jetzt in meinem Privatleben bedroht. Es ist ungesetzlich und unmoralisch, dass dieser Mensch, immer wenn er nur möchte, meine Gedanken lesen kann. Ich verlange von ihm und von Professor Scapinelli, der diese furchtbare Erfindung gemacht hat, Schmerzensgeld. Ich fühle mich zutiefst verletzt in meiner Privatsphäre. 1 Million Mark sind nach meinem Ermessen angebracht. Tja, auch ein interessanter Aspekt, ne? Stell dir vor, du kannst Gedanken lesen und alle Menschen verklagen dich, weil du ihre Gedanken lesen kannst. Zum Glück lässt bei Dr. Baum die Wirkung auch nach. Ich habe nur, damals habe ich diesen Begriff Winkeladvokat, daran erinnere ich mich, ich habe Winkeladvokat und dachte, okay, der hat einfach aus dem Wort, aus dem Namen Winkel und Anwalt, Advokat, Advokat ist Anwaltsliebling, hat er halt Winkeladvokat gemacht. Das Interessante ist, das habe ich viele Jahre später erst erfahren, woher dieser Begriff Winkeladvokat, dass es also ein Zufall ist, dass dieser Anwalt Winkel heißt, weil den Begriff Winkeladvokat gibt es schon lange, entstand wohl im Laufe des 19. Jahrhunderts, sagt Wikipedia, und war, glaube ich, eher ein negativ konnotierter Begriff für Anwälte. Und, um es noch schlimmer zu machen, vor allen Dingen im Nationalsozialismus wurde der Begriff verächtlich, ja, für jüdische Anwälte benutzt. Weiß ich nicht, ob Dimitar Inkiow das auf dem Schirm hatte damals, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, Winkeladvokat, kein unbelasteter Begriff. Ja, und auch in diesem Buch werden so ein bisschen die Lehren gezogen aus dieser ganzen Geschichte, weil er wusste, also der Professor Scapinelli wusste ja nicht genau, was die Wirkung von seiner Geheimformel ist. Er wusste nur, macht irgendwas mit dem Gehirn. Wir haben von der Geschichte mit dem Gehirnstimulator viel gelernt, pflegte Professor Scapinelli bei seinen Vorträgen zu sagen. Ich möchte betonen, sehr viel. Wir haben gelernt, dass es Grenzen gibt, die die Wissenschaft nie überschreiten sollte. Auch wenn es zunächst so aussieht, als handelt es sich um eine großartige Erfindung. Meine Geheimformel 103 war eine Gefahr für die ganze Menschheit. Immer wieder gibt es Situationen, in denen ein Mensch vor dem anderen etwas verbergen möchte, wo er seine eigenen Geheimnisse braucht. Auf diese Geheimnisse hat er ein Recht. In einer Welt mit Gehirnsimulator hätte das bedeutet, dass jeder Mensch jederzeit die Gedanken des anderen hätte überprüfen können. Die Regierungen hätten ihre Bürger kontrolliert. Das wäre der Ende der freien Gedanken gewesen. Welcher Wissenschaftler der Welt könnte derartige Folgen je verantworten? Auf unserer rasanten Reise in die Zukunft müssen wir Menschen manchmal selbst die Bremse ziehen, so dass wir in keinen Abgrund stürzen. Ein Abgrund, aus dem wir nie wieder herausfinden. Deshalb muss die Wissenschaft auch ihre Grenzen kennen. Das fand ich, wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf haben, das ist ein Buch Zielgruppe 9- bis 12-Jährige. Also weiß ich nicht, ob man das, ja, klingt jetzt so, finde ich, ob man das heute auch noch Kindern so mitteilen würde. Ja, in jedem Buch ist vorne so gleich auf der Deckel, Titeldeckel, Innenseite immer eine kleine Zeichnung mit so einem Rahmen und dann steht da, dieses Schneiderbuch gehört, da kann man seinen eigenen Namen eintragen, geschenkt von, also sie gehen immer davon aus, dass die Bücher geschenkt werden und dann kann der Schenkende seinen Namen eintragen. Irgendwo im ersten Drittel ist dann immer eine Postkarte, also eine Seite aus Pappe und da kann man dann so eine Postkarte heraustrennen. Und da ist immer so ein Gewinnspiel. Da ist dann ein Buchtitel abgedruckt, ohne den eigentlichen Buchtitel. Und dann sind da drei Buchtitel und dann muss man den richtigen ankreuzen. Ups, Entschuldigung. Hinten sind dann Buchtipps, also Hinweise auf andere Bücher. Später, also in 103, Hinweis auf 101, 102, aber auch noch andere Geschichten. Da ist dann auch immer der Hinweis, wann das Buch erschienen ist und so. Und in diesem Buch nicht, im 103er nicht, aber in den beiden anderen ist hinten noch eine Seite, Doppelseite, Eumel erzählt Witze. Ja. Also sind dann solche Witze wie, ja sicher, einen festen Wohnsitz habe ich gehabt, sogar die Fenster waren vergittert. Okay. Zum 25-jährigen Jubiläum will der Gefängnisdirektor ein Fest veranstalten. Als er die Häftlinge nach einer Idee fragt, meint der dreifache Mörder, Tag der offenen Tür. Ja, vorne steht irgendwo, dass Eumel eine geschützte Figur ist. Und was dann richtig so eine Erinnerung nochmal ausgelöst hat, Werbung für den Schneider Schülerkalender. Den hatte ich damals auch. Den Schneider Schülerkalender. War halt so ein Taschenkalender, wo man wirklich immer so optimiert halt für Schüler. Auch Schülerin. Konnte man so Termine, Hausaufgaben und so weiter. Ferienkalender war da auch drinne. Hatte ich mehrere Jahre den Schneider Schülerkalender. Ja. War der berühmte Trip Down Memory Lane, weil ich mich dann beim Lesen an die Bücher, an die Stories erinnert habe. Damals habe ich wahrscheinlich nicht halb so viele Gedanken mir über die Bücher oder diese Inhalt, also was da alles so impliziert wird, fand ich jetzt, 30 Jahre später, doch überraschend. Ich habe geschrieben, ganz schön viel Wissenschaft und Zukunftsvision wurde da reingepackt. Und das soll es zu diesen Büchern gewesen sein. Ja, Ausblick auf das nächste Mal. Es lief gerade im Fernsehen mal wieder der deutsche Fernsehfilm oder die wird auch Mediensatire genannt, Das Millionenspiel. Das Millionenspiel von 1900, auch ungefähr aus der Zeit, ich guck mal, Entschuldigung, noch früher, 1970 wurde es ausgestrahlt. Da war ich noch nicht mal geboren. Also 1970 lief im deutschen Fernsehen Das Millionenspiel. Und ihr könnt ja mal überlegen, welches Buch ich jetzt gerade lese. Ne? So als Hausaufgabe. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Nee, ich werde es noch nicht verraten. Wie gesagt, das lese ich gerade und ich bin auch ziemlich weit schon. Also es könnte sein, dass die nächste Folge schon relativ schnell kommt. Aber das werden wir sehen. Und bis dahin, tschüss.